Hallo und herzlich willkommen zu Die Gesellschafter, der Podcast von diegesellschafter.de, ein Projekt der Aktion Mensch. Mein Name ist Tim Pritlaff und ich begrüße wieder alle, die zugeschaltet haben, hier bei den Gesprächen, bei denen es immer darum geht, Organisationen und ihre Hintergründe zu erarbeiten, die sich in der Gesellschaft und für die Gesellschaft einsetzen, auf die eine und auf die andere Art und Weise. Aber natürlich auch genauso die Personen, die dahinter stehen und auch ihre Themen. Und heute in der 13. Ausgabe geht es um Camp Act, campact.de. Und dazu begrüße ich Günther Metzges.
Hallo Tim.
Du bist bei Camp Act mit im Vorstand, Mitglied, einer der geschäftsführenden Vorstände, wenn ich das richtig verstanden habe, ja. Und auch Gründungsmitglied. Bevor ich da auf Camp Act selber nochmal zu sprechen kommen würde, würde mich natürlich mal interessieren, wie du selbst so deinen Weg eigentlich in das politisch-gesellschaftlich gestaltende Leben selbst gefunden hast. Warst du da schon immer irgendwie aktiv?
Ja, es hat bei mir auf jeden Fall sehr früh angefangen, so dass ich schon als Jugendlicher in Jugendumweltverbänden aktiv war, mich gegen Castortransporte engagiert habe und letztlich so die Frage Engagement in sozialen Bewegungen für mich eigentlich immer ein Thema war.
Dann was waren das so für Organisationen?
Das war BUND-Jugend, Naturschutzjugend, halt die Umweltverbände, aber eben auch freie Gruppen. So, das war das frühe Engagement sozusagen. Ich habe dann in Verden dieses ökologische Zentrum mitgegründet, was ein Ort geworden ist, an dem viele Ideen zusammenkommen und soziale Organisationen neu entstehen können. So zum Beispiel ist auch ATTAC in diesem Zentrum mit entstanden. An der Entwicklung von ATTAC war ich selbst nicht beteiligt. Ich habe zu der Zeit eher im Kopf gehabt, ich muss jetzt mal genau überprüfen, ob das denn überhaupt was bringt mit dem sozialen Engagement. Habe 5 Jahre dann in der Wissenschaft verbracht und mich mit der Frage auseinandergesetzt, ob internationale NGO-Kampagnen Einfluss auf internationale Verhandlungen haben. Und dann habe ich nach den 5 Jahren entschieden, die Zeit war gut, sie war auch wichtig, aber der Output, selbst Politik zu machen, selbst sich zu engagieren in Organisationen, ist um ein Vielfaches befriedigender und man hat das Gefühl, man ist stärker am politischen Prozess mitbeteiligt und mit dabei. So, dann kam eben dazu die Erfahrung in den USA, dass Move On gerade gegründet worden ist, wo zum ersten Mal Menschen gesagt haben, wir nutzen das Internet als eine Plattform für Petitionen, wo Menschen gemeinsam ein politisches Anliegen unterschreiben können. Und es ist zum ersten Mal gelungen, innerhalb weniger Tage eine Meinungsäußerung von Tausenden von Menschen zu erzielen und die dann in den politischen Prozess einzuspeisen. Und das hat uns begeistert. Also es war zur Zeit des Irakkriegs und wir haben uns das genau angeschaut und haben gesagt, ja, da werden Millionen Menschen in den USA über das Internet politisiert, aktiv und greifen als Bürger in Politik, in Demokratie mit ein. Und die Idee war dann, gut, lass uns gucken, wie können wir das hier nach Deutschland holen? Wie müssen wir das anpassen, damit das hier in Deutschland funktioniert? Und das war so der Gründungsmoment von Camp Act.
Move On, muss man nochmal vielleicht ein bisschen erläutern, ist ja auch eine relativ neue Initiative gewesen in den USA, die ja eigentlich erst bei der ersten drohenden Wiederwahl von George W. Bush sich gegründet haben. Im Vorfeld dessen, sehe ich das richtig, oder waren die schon länger aktiv?
Nee, das ist schon länger, die waren länger aktiv. Der Ausgangspunkt war eigentlich, dass die USA über lange Zeit, so während der Clinton-Administration, über lange Zeit darüber diskutiert hat, ob nun eine Beziehung zu einer Praktikantin sinnvoll, moralisch richtig oder falsch ist. Und die Initiatoren von Move On oder von dieser ersten Petition haben gesagt, das geht nicht an. Wir können als eines der größten und mächtigsten Länder der Welt nicht über Monate über diese Frage diskutieren. Deswegen auch der Name Move On, macht weiter, macht wieder Politik, verstehe. und kümmert euch um die wirklich wichtigen Sachen. Und diese Petition wurde dann innerhalb von wenigen Tagen von über 100.000 Menschen unterschrieben. Und das war sozusagen der Signal und der Startpunkt.
sozusagen der Aufruf, kommt mal klar, es geht wirklich um wichtige Sachen, worüber redet ihr eigentlich?
Ja, genau.
Und den Eindruck hattet ihr dann auch sozusagen hier in Deutschland?
Ja, hier in Deutschland funktioniert es dann ein Stück weit anders. Also wir sind gestartet mit einer, ich erinnere mich, mit einer Kampagne zusammen mit Mehr Demokratie zum Thema Volksentscheid über die europäische Verfassung und sind quasi von null gestartet, hatten gedacht, so, wir stellen mal eine Petition ins Netz, und das hat hier eben etwas länger gebraucht, also dass wir so nach und nach mit jeder Kampagne mehr Unterstützer gefunden haben, und wir sind heute jetzt bei 125.000 Menschen, die das, die Campact tragen, durch ihr Engagement tragen, die dann in Politik eingreifen, wenn politische Entscheidungen aktuell auf der Kippe stehen, wenn sich wirtschaftliche Lobbyorganisationen drohen, mit ihren Partikularinteressen durchzusetzen. Und in solchen Momenten informieren wir die Menschen, und die wenden sich dann an ihre Abgeordneten vor Ort, nehmen an Aktionen teil und versuchen, die Politik an der Stelle auf ein anderes Gleis zu setzen und eine Perspektive zu formulieren, die eben abweicht von den Partikularinteressen der Wirtschaftsgruppen.
Das war jetzt schon eine recht grobe Umschreibung eigentlich des gesamten Aktivitätenspektrums, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich würde ganz gerne noch mal kurz bei Move On als Initialzündung, so kann ich das, glaube ich, deuten, ne? Besprechen. Also für mich sichtbar, deswegen jetzt auch gerade die Vermutung mit dem ersten Wiederwahlkampf von Bush, war Move On halt eben zu der Zeit vor allem, wo sie ja dann auch sehr aktiv geworden sind mit über Spenden gesammeltes Geld wurde in Wahlwerbespots gesteckt und so weiter. Dort wurde ja aber auch ja recht offen eigentlich so die demokratische Seite des politischen Spektrums in den USA unterstützt. Also ich denke, viele werfen da Move On auch so eine klare politische Parteinahme vor. Dann kam das ja auch ganz deutlich auf, dass hier auch aktiv das Internet zum ersten Mal wirklich eingesetzt wurde. Und es wurde auch das erste Mal von einem demokratischen Präsidentschaftsbewerber ja auch versucht, das erste Mal aktiv das Netz zu nutzen. Seinerzeit noch Howard Dean, der dann mit seiner Kandidatur, wie wir wissen, gescheitert ist. Aber was ja auch heute jetzt im Rückblick auf den erfolgreichen Internetwahlkampf von Obama auch so ein bisschen als der erste Versuch gesehen wurde, der zwar gescheitert ist, aber in dem die Lehren gelernt wurden, die man sozusagen brauchte, um das dann auch wirklich aktiv zu machen. Ist denn das jetzt wirklich so ein direktes Vorbild, oder ist das eigentlich eher nur so ein Auslöser gewesen? Also orientiert ihr euch so an diesem Move-On-Bild? Ist dann Camp Act so eine Kopie davon, oder ist das wirklich einfach nur so der Punkt gewesen, dass man sagt, man muss jetzt aus der Gesellschaft heraus aktiv werden?
Nee, ich würde es eher als Auslöser bezeichnen. Also wir haben festgestellt, und das war so die Schlüsselerfahrung, dass wir sehen, über das Internet gelingt es innerhalb kürzester Zeit, eine Meinungsäußerung von Tausenden von Menschen zu generieren. Das hat uns fasziniert. Das unterscheidet sich von den Möglichkeiten, die zu früheren Zeiten NGOs, Protestorganisationen hatten, dass Proteste davor eben in der Regel sehr langsam stattfinden. Das heißt, man stellt fest, da wird dieses oder jenes Thema, zum Beispiel das Thema Atomkraft, diskutiert, und es entstehen die Planungen, wir wollen diese Atomkraftwerke bauen. Und bis dann der Protest einsetzt, also bis die Flugblätter gedruckt sind, bis sie vor Ort verteilt sind, bis Gruppen entstehen, die das Ganze unterstützen, bis die immensen Finanzmittel da sind, um so eine Mobilisierung in Gang zu setzen, ist die Entscheidung im Bundestag schon eben dann oft gefallen. Und die Beobachtung war, mit dem Internet entsteht eine Möglichkeit, zu einem Zeitpunkt in diesen politischen Prozess einzugreifen, wo diese Entscheidung noch offen ist. Und das hat uns fasziniert. Und dann haben wir genauer hingeschaut und haben gesagt, ja gut, wie können wir das Beispiel Move On auf Deutschland übertragen, und haben mindestens zwei Punkte gesehen, wo wir sagen, das funktioniert überhaupt nicht. Der eine ist eine Parteibindung, wie sie bei Move On da ist und wie ich finde auch in den USA verständlich ist, dadurch, dass dieses System sehr polar ist und dass mit George W. Bush einfach eine ganz klare Freund- und Feindperspektive da war, die mit dem Irakkrieg und so weiter dieses Land ohnehin gespalten hat. Von daher kann ich das aus Sicht der Macher von Move On nachvollziehen. Es ist also kein Vorwurf. Nur wir haben gesehen, in Europa laufen die Diskussionen erheblich differenzierter auf einem viel, viel höherem Niveau. Und wir haben ein Mehrparteiensystem, wo wir jetzt gesagt haben, gut, wir finden eigentlich zu jeder Partei irgendwo Schnittstellen, wo wir sagen können, ja, das sind Grundansätze, das sind Grundwerte, die wir im Grunde teilen. Und wo wir gesagt haben, nee, wir konzipieren Campact als strikt überparteilich, also eine Organisation, die sich inhaltlich orientiert und die schaut, was ist eigentlich aus einer Gemeinwohlperspektive, was wäre da eine gute und bessere Politik? Und dann suchen wir Mitstreiter dafür und wir suchen auch Mitstreiter in allen Parteien. Und wie sich die Parteien dann positionieren, ist ihre Sache.
Findet man auch immer Mitstreiter in allen Parteien?
Ja, wir haben ja zum Beispiel eine Kampagne zum Thema Politiker-Nebeneinkünfte gemacht. Also es gab diesen Skandal, 2005 war das, glaube ich, wo auch der Laurenz Mayer mit beteiligt war, also wo rausgekommen ist, dass Bundestagsabgeordnete Nebenjobs verfolgt haben, für die sie Geld bekommen haben von Unternehmen, aber wo sie anscheinend nicht oder nicht genügend für getan haben. Und das heißt, es ging um leistungslosen Verdienst und wo hinter die Frage steht, was für Konsequenzen hat das eigentlich, wenn ein Politiker außerhalb seiner Diäten Geld von Unternehmen bezieht, was für Konsequenzen hat das für seine politischen Entscheidungen? Und wir haben gesagt, okay, es gibt Fälle, da mag das vielleicht Sinn machen, Nebeneinkünfte zum Beispiel aus einem früheren Betrieb, den man vor seiner Abgeordnetenzeit bekommen hat, weiterzuführen. Aber wir wollen, dass die Bürger das wissen. Und haben gesagt, das soll im Internet veröffentlicht werden. Und da haben wir dann die Kampagne zusammen mit Transparency International gemacht, zu sagen, hier, wir wollen die Nebeneinkünfte vom Bundestagsabgeordneten müssen veröffentlicht werden. Das hat dann auch Erfolg gehabt. Die Sachen sind heute über die Bundestags-Homepage einsehbar, pauschaliert. Aber man bekommt so in etwa eine Vorstellung davon, mit wem ist dieser Politiker verbunden. Das kann ja auch ein positives Argument sein. Und bei dieser Kampagne, um dann zurück auf die Frage zu kommen, war es dann so, dass aus den unterschiedlichen Parteien Abgeordnete gesagt haben, ja, das finden wir richtig. Oder auch aus den unterschiedlichen Parteien Abgeordnete gesagt haben, nee, das finden wir überhaupt nicht richtig. Und es gab dann ja auch noch eine Klage vom Bundesverfassungsgericht, die auch parteiübergreifend von Abgeordneten gestartet worden ist, die sich genau gegen diese Transparenzbedingungen gewehrt haben, die dann vor Gericht aber gescheitert sind. Und für uns sind solche Themen eben besonders interessant, wo wir sagen, da stehen Politiker aus den unterschiedlichen Parteien, da geht der Riss tatsächlich durch die Parteien, wie zum Beispiel auch im Beispiel Gentechnik, dort, wo wir jetzt sagen können, ja, im Verlauf der Kampagne kam es zu dem Prozess, dass sich die CSU vollkommen anders positioniert hat und dass im Moment nicht klar gesagt werden kann, welche Partei ist nun, nicht hundertprozentig klar gesagt werden kann, welche Partei ist nun gentechnikfreundlich und welche Partei ist gentechnikkritisch. Zumindest bei den großen Volksparteien ist das nicht möglich.
Wann hat sich denn jetzt Campact gegründet?
Campact hat sich dann 2004 gegründet und besteht jetzt insofern seit 5 Jahren. Seitdem gab es ein stetiges und sich verschnellerndes Wachstum der Newsletter-Abonnenten.
Wer hat sich da zusammengefunden für die Gründung? Also ich meine, muss ja dann auch irgendwann mal mehr als nur eine Person gewesen sein, die da
diese... Ja, am Anfang waren wir zu zweit. Würde ich sagen. Und wir haben dann einen kleinen Verein gegründet und gesagt, gut, wir fangen einfach mal an. Wir starten das. Und was wir von Anfang an gesagt haben, und das ist vielleicht noch ein zweiter Unterschied zu der Entwicklung in Amerika, wie Move On gestaltet ist, dass wir hier sagen, wir wollten keine neue NGO gründen, sondern wir haben gesagt, die NGOs hier in Deutschland machen eigentlich eine ganz gute Arbeit. Das, was die machen, ist gut. Und wir wollen eigentlich eine Ergänzung sein. Also wir wollen eine Organisation werden, die in Zusammenarbeit mit den NGOs ermöglicht, dass genau in dem Moment, wo es politisch drauf ankommt, dass dann Ressourcen da sind, um eine wirklich kraftvolle Kampagne ins Leben zu rufen, so dass wir das vielleicht dann auch aus der Erfahrung der Atomkonsensverhandlungen, wo wir gesehen haben, dass es überhaupt zu den Verhandlungen gekommen ist, lag viel daran, dass Menschen auf die Straße gegangen sind, dass diese heftigen Proteste auch in Gorleben da waren und gegen die Castortransporte da waren. Und dann gab es Rot-Grün. Das Thema Atomkonsens stand auf der Tagesordnung. Und dann fehlten die Proteste. Also dann gab es genau in dem Moment, wo es drauf ankam, wo die Regeln quasi gesetzt worden sind im Detail, da fehlte eben der öffentliche Widerstand, weil jeder gesagt hat, ach, die machen das schon. Mhm. Und genau das, dafür soll Campact da sein, dass dann, wenn es brennt, wenn ein Thema eben kurz vor der Entscheidung steht, dann zu sagen, durchzusetzen, dass nicht die Lobbygruppen am Ende doch noch ihre Schäflein ins Trockene bringen, sondern dass dann die Bürger da sind und sagen, wir wollen aber, liebe Politiker, wir wollen, dass ihr in unserem Sinne entscheidet und wir kontrollieren das auch im Anschluss und machen das publik in euren Wahlkreisen. Mhm.
Demokratie in Aktion ist so der Untertitel von Campact, das hört man jetzt auch schon raus. Ihr wollt keine NGO sein, aber schon mit welchen zusammenarbeiten. Das heißt, ganz klar, die Aktion steht im Vordergrund. Viele Leute bezweifeln natürlich auch immer den Wert von solchen Protesten. Man schaltet den Fernseher ein und dann stehen wieder 10.000 Leute am Brandenburger Tor und halten irgendwelche Schilder hoch. Fragt man sich halt immer, bringt das was? Hört da überhaupt jemand zu? Ist nicht auch schon die politische Klasse schon so abgeflacht und denkt sich so, naja, der Grundlevel an Demonstrationen heute hat die üblichen 20% nicht überstiegen, das können wir auch weiterhin alles ignorieren. Also wer hat wirklich Einfluss und wie schätzt du den Einfluss dieser Aktion der Straße tatsächlich ein?
Also ich glaube nicht, dass die Straße oder das Proteste von Menschen der allein bestimmende Faktor sind und es wäre demokratisch auch nicht besonders, besonders gut. Es macht schon Sinn, dass Entscheidungen im Parlament besprochen, diskutiert werden und so weiter. Mhm. Aber wenn dieser Faktor fehlt, also wenn die Politik alleine gelassen wird, wenn engagierte Bürger als Kontrolle und auch als Ideengeber von Politik nicht da sind, dann ist es ziemlich sicher, dass Entscheidungen nicht im Sinne des Allgemeinwohls entschieden werden. Sondern ich glaube, dass Politiker im Bundestag, und das sagen sie uns auch immer wieder, die Unterstützung brauchen. Also gerade wenn sie progressive, wenn sie bürgernahe, allgemeinwohlorientierte Politik machen wollen. Und
auch um sich sozusagen ihre eigenen Partei durchzusetzen erstmal.
Ja, in der eigenen Partei durchzusetzen, um Koalitionen zu bilden und so weiter und so fort und auch darauf zu verweisen, hier, wenn wir tatsächlich eine Politik machen, die blind ist für die Wünsche der Bürger, für diejenigen, die wir eigentlich vertreten sollen, dann fällt uns das im Anschluss und spätestens bei der nächsten Wahl auf die Füße. Also diese Rationalität, die gibt es. Und wir haben das festgestellt. Wir waren da selber überrascht. Wir haben gedacht, wir müssten erstmal eine Größe haben von mehr als 100.000 Menschen, damit wir überhaupt wahrgenommen werden. Aber das stimmte so nicht. Also das heißt, zum Beispiel bei den Politiker-Nebeneinkünften wurde die Kampagne sofort wahrgenommen. An demselben Abend, wo wir die gestartet haben, bekam ich sofort einen Anruf von einem CDU-Spitzenpolitiker, der sagte, was habt ihr denn da vor, das ist ja unmöglich und was auch immer, so dass wir sehen konnten, es hat eine Resonanz.
Wie habt ihr sie denn gestartet bis zu dem Zeitpunkt? Also was war denn, welche Informationskanäle wurden denn zu dem Zeitpunkt schon bedient?
Das ist zu dem Zeitpunkt stark über, also wir haben den Appell gestartet in der Pressekonferenz, die zusammen mit Transparency International, das war eben auch eine Frage des guten politischen Timings, das Thema kochte und wir haben gesagt, gut, und es wurde über Lösungsstrategien nachgedacht und wir haben gesagt, so, wir platzieren den Vorschlag genau zu diesem Zeitpunkt und dann lief die ganze Sache über alle Nachrichtenkanäle. Und das war für uns eben auch ein Startpunkt für die Organisation, zu sagen, da werden Menschen auf uns aufmerksam, nehmen teil und in der Folge kam es dann immer wieder dazu, dass da, wo der politische Prozess in Stocken geraten ist, in irgendwelchen Ausschüssen, dass die Ausschussmitglieder mitbekommen haben. Das Thema ist zwar längst von der politischen, von der Agenda der Tageszeitung runter, aber die Bürger sind immer noch da und die schreiben uns E-Mails, dass wir das hier nicht versanden lassen können. Und die Rückmeldungen damals waren, diese Kampagne war nicht der alleinige Faktor, der dazu geführt hat, dass es zu so einer Politik kommt. Dazu braucht es auch engagierte Pressevertreter, dazu braucht es den Skandal, dazu braucht es engagierte Politiker. Aber es war ein Faktor, der in wesentlichen Maß dazu beigetragen hat, dass es Erfolg hat.
Was war denn jetzt nach dieser die Presseerklärung hat alles losgetreten, hat schon Aufmerksamkeit erzielt, aber danach wäre es ja dann wahrscheinlich auch gleich wieder versandet. Was waren denn dann so die nächsten Schritte, mit denen ihr dann auch die Aufmerksamkeit für das Thema aufrechterhalten
habt? Also ich glaube, ein ganz wichtiger Schritt war der Moment, wo diese Sache in den Bundestag gekommen ist und wo wir gesagt haben, wir bauen eine Wahlkreisaktion. Also das heißt, Menschen, die bei uns auf die Seite kommen, geben ihre Adresse an. Und anhand ihrer Adresse ermitteln wir, welche Abgeordneten bei Ihnen vor Ort denn zuständig sind. Mhm. Und dann können die Menschen ihren Politikern direkt vor Ort schreiben. Und der Politiker weiß, der mir da schreibt, der wohnt im Nachbarort oder vielleicht auch schon nebenan im Nachbarhaus. Und auf diese Aktionsform haben wir eine enorme Responsequote bekommen. Also auch Rückläufe und so weiter. Dann antworten die Politiker, wir konnten die Antworten wieder veröffentlichen und so weiter. Und es an der Stelle wird uns gesagt, gut, 5000 E-Mails an das Berliner Büro spielen eine geringere Rolle, als wenn 20 E-Mails ins Wahlkreisbüro kommen und der Abgeordnete weiß, ah ja, das sind Leute, die werden in der nächsten Wahl bei der nächsten Bundestagswahl mit ihrer Erststimme darüber entscheiden, ob ich quasi per Direktmandat wieder in den Bundestag ziehe.
Sofern es sich jetzt um einen Abgeordneten, also ging es jetzt nur um die Direktkandidaten, auf die ihr verwiesen habt, oder generell alle zuständigen, also
wir haben zur Wahl stehenden? An der Stelle haben wir an die Direktkandidaten verwiesen, haben gesagt, das sind ja immerhin die Hälfte des Bundestags kommt über die Direktmandate und da haben wir gesagt, hier schreibt wendet euch an die Politiker und da gab es dann eben eine ganze Menge Reaktionen, unter anderem auch solche, die ich auch sehr motivierend finde, dass uns Menschen berichten, ja, ich habe an der Aktion teilgenommen und ein paar Tage später hat der Abgeordnete bei mir zu Hause angerufen. Und ich habe noch nie wahrgenommen, dass Politik so nah stattfindet. Also dass ich selber als Bürger einen direkten Draht hat und das ist quasi bei mir vor Ort auch passiert. Und das ist eine Wahrnehmung, die wir auch gerne unterstützen wollen, dass wo wir denken, ja, Politik hat was mit den Menschen zu tun und findet nicht im fernen Berlin statt, sondern das findet eben auch im bayerischen Andex im Wahlkreis von Frau Aigner statt.
Jetzt hast du gesagt, die Leute haben sozusagen über eure Webseite dann quasi Wege gefunden, wie sie selber vorgehen sollen, aber wie haben sie denn erstmal den Weg zu euch gefunden?
Das ist so, dass wir bei jeder Aktion, wenn jemand teilnimmt, anbieten, hier möchtet ihr eben auch den Newsletter von Campact beziehen und so über den weiteren Verlauf dieser Kampagne
habt ihr jetzt sozusagen über die Zeit auch eine Community von Leuten, die sich dann eben gerne auch einsetzen wollen, so es sie betrifft, ausreichend und interessiert dann.
Genau, das heißt, die Menschen sagen, ja, ich möchte weiter informiert werden über diese und über andere Kampagnen und die können wir wieder anschreiben und können wir auch mobilisieren für dieses Thema, für weitere Themen und bei jeder Aktion ist so ein Element dabei, wo wir sagen, hier Leute, informiert eure Freunde, informiert Bekannte, was auch immer macht, beteiligt euch an dieser Kampagne. Nur wenn ihr mitmobilisiert, wenn ihr das mitstärkt, dann wird die auch zum Erfolg. Und darüber erfahren dann eben im Schneeballsystem immer mehr Menschen von der Aktion.
Das ist natürlich immer so eine Sache, wenn man könnte jetzt sagen, okay, jetzt haben wir, was hast du für eine Zahl genannt? 150.000 Leute?
125.000
ja. Leute. Den kann man natürlich jetzt auch schnell auf die Nerven gehen, indem man sie jeden Tag mit irgendwelchen politischen Aktionen, die sie ergreifen sollen, nervt. Was ist denn so das Mittel, was man da finden muss?
Ja, es ist...
Also wie viele Aktionen kann man denn gleichzeitig versuchen, da zu steuern? Das
Es ist für uns natürlich eine enorme Herausforderung. Also wir denken halt immer, ja, das Thema ist wichtig und jenes Thema ist wichtig und wollen eigentlich viel, viel mehr kommunizieren. Und gleichzeitig ist klar, das, was du sagst, es gibt nur einen begrenzten Raum von Aufmerksamkeit. Und deswegen haben wir gesagt, okay, Campact führt zu einer Zeit maximal 5 Kampagnen gleichzeitig, also 5 Kampagnenthemen. Und wir senden idealerweise den Newsletter maximal alle 10 Tage raus, so dass man sich informiert, wie vielleicht bei einer Wochenzeitung oder so. Also das ist so der Rhythmus ist, wo man sagen kann, ja, da das ist der Rahmen, da bin ich auch bereit, dann in der Mittagspause, dann wann ich Zeit habe, einfach die 2-3 Minuten eben was zu machen, mich dran zu beteiligen. Und wenn ich Lust habe, kann ich natürlich erheblich mehr machen und erheblich umfangreichere Sachen machen. Aber diese 2-3 Minuten, die man dazu beiträgt, wo man sagt, da unterschreibe ich diesen oder jenen Appell, das ist eben für das Gelingen der Kampagne sehr, sehr wichtig, um zu zeigen, es sind wirklich viele Menschen, die dieses Thema auch bewegt.
Das heißt, euch geht's im weiteren Sinne auch um Beteiligung, einerseits um die Beteiligung natürlich an den Aktionen, aber dadurch auch quasi eine Beteiligung an dem politischen Prozess als solchen, dass man sozusagen die Leute auch wirklich mal dahin trägt, sich selber auch als Teil dieses Prozesses zu verstehen. Kann man das so sagen?
Ja, also es ist bei Campact immer ein Spannungsfeld. Also wir haben gesagt, wir verfolgen 2 Ziele. Das eine ist zu sagen, wir wollen eine bessere Politik. In vielen Politikfeldern sind Partikularinteressen viel zu stark und wir wollen an der Stelle eine Alternative bilden. Und das funktioniert nur, indem wir richtig Druck und Rabatz machen. Indem Menschen sagen, hier, wir wollen das aber anders und wir lassen uns das, was ihr uns an der Stelle bietet, nicht gefallen. Das ist der eine Teil, der für uns wichtig ist, dass wir sagen, wenn wir jetzt nicht handeln, dann werden unsere Kinder in 50 Jahren, in 40 Jahren, werden vor einer Situation stehen, wo diese Gesellschaft nicht mehr steuerbar ist. Also wenn wir jetzt die Kohlekraftwerke, die 30 Kohlekraftwerke bauen, wie es Gabriel will, dann werden wir in absehbarer Zeit, vielleicht nicht mehr wir, aber unsere Kinder, diese Freiheit, die wir heute haben, nämlich uns zu engagieren und das Versprechen von Demokratie, unser Schicksal selber zu gestalten, in der Zukunft auch selber zu gestalten, dieses Fenster, das wird immer kleiner. Und an der Stelle geht es tatsächlich um Einfluss und um darum, Einfluss zu gewinnen und Macht zu gewinnen. Mhm. Und der andere Teil von Campact ist, dass wir sagen, das funktioniert nur durch die Menschen selber. Also wir wollen, dass Menschen begeistert sind von Politik, begeistert sind zu sagen, wir als Polis, als Bürger, wir haben die Möglichkeit, darüber nachzudenken, wie stellen wir uns denn eine gute und eine richtige Gesellschaft vor. Weil eine Vorstellung jenseits demokratischer Systeme uns zumindest abgeht und ich das Gefühl habe, es gibt zu der Herrschaft des Volkes keine Alternative.
Ich wollte da gerade mal die Brücke schlagen zu der Kampagne, die du schon erwähnt hast, den Volksentscheid zur europäischen Verfassung. Das ist ja sozusagen eine eng damit in Verbindung stehende Fragestellung. Inwieweit ist man denn eigentlich wirklich gefragt? Wie wichtig erachtest du diese Mitbestimmung auf der Ebene?
Ja, an der Stelle ist die Frage nach den Möglichkeiten und Grenzen dieses Systems. Und ich glaube, dass Protest und Kampagnen, wie wir sie formulieren, eben dann gut funktionieren, wenn sie einfach verständliche Botschaften machen. Also wenn sie klar unterscheiden können, das ist gut, das ist böse und das ist verständlich, wo der Unterschied ist und wenn quasi die Politik sich an der Stelle dann rechtfertigen muss, also begründen muss, warum diese Kritik nicht zutrifft oder doch zutrifft und so weiter und so fort, dann haben unsere Kampagnen Erfolg. In dem Moment, wo Themen zu komplex werden, sind sie zwar immer noch wichtig, aber sie sind kampagnenförmig schwer zu vermitteln. Das haben wir festgestellt bei der Kampagne zum Volksentscheid über die europäische Verfassung, weil der Verfassungsrahmen ja auch immens groß war. Also da wurde ja über einen Text abgestimmt, wo man sagen würde, der hatte vom Charakter nicht viel mit einer Verfassung zu tun, die eigentlich klipp und klar sagen soll, so stellen wir uns die Grundordnung vor, sondern da wurde bis ins Detail geregelt.
Mittlerweile wurde es ja auch zurückgenommen, der Begriff, weil er so auch nicht ankam.
Genau, und da war es so, dass wir sagen müssen, das war eine Kampagne, die auch, vielleicht auch als die erste Testkampagne von uns, von der Beteiligung und von dem Rahmen nicht so gut gelaufen ist. Das ist was anderes wie Themen wie Gentechnik, wie Atom, die Menschen direkt und selbst betreffen, oder Pflegereform oder so. Ähnliche Themen, wo wir dann daraus gelernt haben, wo wir gesagt haben, Mensch, die wären eigentlich wichtig. Da geht es um zentrale Fragen, die wir aber nicht machen konnten, war dann zum Beispiel die Föderalismusreform, wo ich sagen würde, da ist sehr, sehr viel entschieden worden. Und es war auch eine hochspannende Debatte. Aber es ist ein so abstraktes, schwer vermittelbares Thema, dass wir an der Stelle zumindest mit diesem Instrument an der Stelle noch nicht weitergekommen sind. Das muss man einfach so sehen.
Mhm. Ja, das ist natürlich auch das, was, glaube ich, die Politiker auch selber immer wieder sagen, so, dass ja bestimmte Sachverhalte einfach überhaupt gar nicht so abstimmbar sind. Und gerade jetzt bei der Frage mit, über wie viel sollte jetzt wirklich mitbestimmt werden, ganz konkret durch Volksabstimmungen oder ähnliche Verfahren, nicht wahr, wird halt auch immer schnell argumentiert mit, ja, das ist schon besser, wenn man das eben delegiert, eben in dem Fall an das Parlament, und die wissen schon, was gut ist. Andererseits merkt man auch, wenn man sie komplett alleine laufen lässt, dann entspricht es halt dem Bürgerwillen dann auch nicht mehr. Kann man das so sehen?
Also, im Hinblick auf, das spricht ja die Frage an, Sinnvolksentscheide, ein sinnvolles Instrument in einer Demokratie. Und mein Eindruck ist, dass uns mehr Volksentscheide gut tun würden, weil sie quasi, ich glaube, Habermas hat das mal formuliert, als Damoklesschwert fungieren würden über der Politik. Das heißt, wenn es Entscheidungen gibt, die so ganz und gar nicht tragbar wären, können Bürger diese Entscheidung wieder zurücknehmen. Mhm. Volksentscheide sind sicherlich nicht als alleiniges Entscheidungsinstrument in einer Gesellschaft sinnvoll und möglich einzusetzen. Also ich denke schon, dass es einen starken repräsentativdemokratischen Rahmen gibt, der aber, wenn er nicht durch Volksentscheide komplettiert ist und auch korrigiert werden kann, eben zu, in meinen Augen, schlechteren Ergebnissen führt, als wenn wir Volksentscheide haben.
Insofern ist jetzt sozusagen der euer Aktivismus, der versucht einfach bei bestimmten Themen zumindest in die Breite zu gehen, wo es quasi besser vermittelbar ist, dann auch eine Antwort, dass man nicht sagt, wir stimmen jetzt hier nicht ab, aber organisieren einen Widerstand gegen bestimmte Gesetzesvorhaben oder eben auch für bestimmte Gesetzesvorhaben, und dadurch kommt ja dann auch der Bürger zu Wort.
Ja, es ist im Grunde ein Zustand, ich würde mal sagen, diskursiver Belagerung. Also wir versuchen Menschen dafür zu, oder die Punkte aufzugreifen, wo wir sagen, das geht die Menschen direkt an. Da gibt es Protest, und Themen wie das Themenfeld Gentechnik, wo seit Jahren eine Politik gemacht worden ist, die eigentlich nichts mit dem Mehrheitswillen der Menschen zu tun hat. Also wo 70% immer wieder in Umfragen sagen, das lehnen wir ab. Und die Politik über Jahre hinweg trotzdem eine Politik gegen diese Auffassung gemacht werden. Diese Themen, da glaube ich, macht es Sinn, Protest zu organisieren. Und wie wir jetzt gesehen haben in der Gentechnik-Kampagne, kann man das auch mit Erfolg machen, weil in der Demokratie, in der wir hier in Deutschland leben, diese Offenheit da ist. Das heißt, Politiker auf Druck und auf Protest von Menschen reagieren und reagieren müssen.
Beleuchten wir doch mal die Kampagne, weil sie, wie du schon gesagt hast, ja recht erfolgreich war. Da ging es konkret gegen die Zulassung von Genmaisanbau in Deutschland, richtig?
Ja, es waren quasi zwei Schritte. Im ersten Schritt ging es um die Frage, ob das Gentechnikrecht in Deutschland verwässert werden sollte. Das war Bestandteil des Koalitionsvertrags zwischen SPD und der Union. Und wo wir gesagt haben, da organisieren wir eine breite Kampagne mit Aktionstouren in Wahlkreisen, mit Wahlkreis, E-Mail-Wahlkreisaktionen und so weiter, oder einer großen Ballonaktion hier in Berlin, wo wir ein Pressebild geschaffen haben mit über 13.000 Ballons, die Menschen über das Internet gespendet haben und die dann quasi die Kontamination, also die aufsteigenden, nein, erstmal aus diesen Ballons haben wir einen Schriftzug.
Also reden jetzt von Luftballons, die man
so anhält. Von Luftballons, heliumgefüllten Luftballons. Wir haben daraus einen Schriftzug gebildet, Genfood, nein, danke, im Regierungsviertel, und haben die dann mit einmal steigen lassen und damit quasi die Kontaminationsgefahr durch Gentechnikpollen symbolisiert. Und dieses Bild ist dann nachher auch im Spiegel in anderen Zeitungen abgebildet und verwendet worden. Und über solche Instrumente, also über Aktionen, wo wir sagen, wir analysieren einen Politikprozess und entwickeln dann eine Kampagnenstrategie darauf, wo quasi eine Aktionsform nach der anderen eskaliert und quasi den Druck immer weiter verstärkt auf die Politiker. Das ist was, wo ich sagen würde, das ist ein Erfolgsrezept. Damit haben wir die Verwässerung verhindert, damals als Seehofer noch Landwirtschaftsminister war. Und im Anschluss gab es dann die Kampagne, wo wir gesagt haben, wir wollen es die einzige Pflanze in Deutschland, die bisher kommerziell angebaut wird, ist der Genmais. Und wir wissen, dass viele Länder um uns herum diese Pflanze bereits verboten haben, wegen befürchteter Gefährdungen für Gesundheit, für die Ökologie. Da haben wir gesagt, dass wir brauchen in Deutschland ebenso ein Verbot und haben das eben zum Gegenstand der Kampagne gemacht mit einem Online-Appell und dann mit solchen Aktionen, wo wir gesagt haben, wir schreiben der mittlerweile amtierenden Landwirtschaftsministerin Frau Aigner. Liebe Frau Aigner, wir haben den Appell im Internet gesammelt, das ist von mehr als 50.000 Menschen unterzeichnet worden, die Aufforderung, diesen Genmais zu verbieten und wir werden jetzt beim Kreisbauerntag in Andex, in Ihrem Wahlkreis, werden wir zugegen sein und wir wollen dort mit Ihnen über das Thema Genmais diskutieren, über das Thema Genmaisverbot und werden Ihnen dort diese 50.000 Unterschriften übergeben. Und die Reaktion war zuerst, naja, ein Zögern, eher nicht und eine Absage. Und als dann aber immer klarer wurde, Frau Aigner, Sie sind bei dem Kreisbauerntag und wir werden auch da sein und Bürger aus Ihrem Wahlkreis werden auch da sein, die quasi über den Campact aktiven Newsletter mobilisiert sind. Da wurde dann klar, die Ministerin kann diesem Termin nicht ausweichen und hat sich dann dort auch der Diskussion gestellt. Ihre erste Frage war, wer kommt denn hier aus meinem Wahlkreis? Und als dann 200 Hände hochging, war dann klar, war ihr, glaube ich, auch klar, dass sie an der Stelle ein politisches Problem hat. Mhm. So, und das weiterzutreiben, dafür eine Wege zu finden, wie sich Bürgerprotest ausdrücken kann und das auch in die Richtung zu machen, dabei der Frage zu folgen, wie können wir Erfolg haben? Das ist im Grunde die Aufgabe von Campact. Mhm.
Würde schon ganz gerne noch mal ein bisschen im Detail nochmal drauf eingehen, wie ihr da diese Schritte jetzt auch entwickelt habt. Am Anfang muss ja überhaupt erstmal die Entscheidung stehen, ja, das ist jetzt auch das Thema, das wird jetzt eins von unseren fünf, die wir jetzt beackern wollen, ja, oder ich weiß nicht, die werden ja auch alle unterschiedliche Laufzeiten haben, so wo absehbar ist, wie lange man sich damit beschäftigen muss. Das ist ja schon ein recht großes Ding, sag ich mal, sehr weitreichend, nicht wahr? Auch wo mit einem großen Widerstand zu rechnen war. Wie beschließt ihr ein Thema? Also was führt dazu, dass man jetzt sagt, in welchem Kreis wird das entschieden? Sind da die Leute daran beteiligt oder ist das ein ganz kleiner Kreis?
Das ist im Grunde ein Entwicklungsprozess, in den ganz viele Faktoren reinspielen. Zum einen haben wir von Anfang an jetzt im Team Kriterien festgelegt, was sind Themen, die überhaupt als Kampagne in Frage kommen. Wir sagen, es muss in den Medien muss das anschlussfähig sein, es muss ein generelles Interesse bei der Bevölkerung für dieses Thema da sein. Es muss kanalisierbar sein, es muss tatsächlich einen Konflikt geben an der Stelle. Wir brauchen einen politischen Kristallisationspunkt. Das heißt, es ist nicht irgendwo im Nirvana, sondern es wird ganz konkret an der Stelle entscheiden, ganz konkret die Politiker über diese Frage und deren Entscheidung müssen wir beeinflussen. Und es muss ein Thema sein, wo wir sagen, das ist auch, das ist gewinnbar. Also es ist nicht völlig aussichtslos, dazu was zu machen. Aber es ist auch kein Thema, was sich von selbst entscheidet, sondern wo es wirklich diesen Protestimpuls braucht. Und wenn wir so ein Thema identifizieren, dann beginnt so eine Informationsphase. Dann fragen wir bei den in unserem NGO-Netzwerk, wir gucken, was schreiben uns Leute über die Campact-E-Mail-Adresse, was machen die für Themenvorschläge, für wie
ist das für ein Netzwerk?
Also diese 125.000, die schreiben uns ja, also viel, also Leute, die sagen hier,
also nicht alle,
das würden wir nicht leisten können, aber es kommen jeden Tag einfach viele E-Mails rein, wo Menschen sagen, hier, dieses Thema ist doch wichtig, warum kümmert ihr euch nicht darum und so weiter.
Okay, also es ist auch schon sozusagen jetzt von der Community getrieben, ist nicht so, dass ihr sonntags beim Frühstück da nur durch die Zeitungen blättert und sagt, das wäre ja mal ganz schön, sondern...
Nee, da schauen wir ganz genau, was interessiert die Leute? Mhm. Und natürlich schauen wir auch in die Zeitung, sonst, das ist sicherlich auch eine der Quellen, aber so versuchen wir ein Bild zu schaffen, wie müssten wir dieses Thema anfassen, was ist so der was würde auch im Newsletter geteilt? Das macht ja auch keinen Sinn, wenn wir eine Kampagne starten und wir unterschreiben das jetzt mit den 10 Personen, die Campag, mit dem Campag-Team. Das würde politisch überhaupt keinen Effekt haben, sondern wir müssen ein Thema so finden, wir müssen erstmal unsere eigenen Unterstützer überzeugen, dass das ein Thema ist. Das ist immer ein Schritt des Prozesses. Danach gibt es dann eine Entscheidung im Team, zu sagen, okay, wir haben die Vorarbeiten gemacht. Das Thema soll es sein. Und bevor wir dann starten, das ist auch nochmal zur Absicherung, schreiben wir an 1000 zufällig ausgewählte Leute in unserem Verteiler, was sie von diesem Kampagnenkonzept halten. Und wenn wir da feststellen, die Entscheidung... Das heißt,
die kriegen jetzt auch konkret so eine Mail mit, hallo, wir haben dich jetzt mal zufällig ausgewählt.
Du bist einer, also du und 999 andere haben wir angeschrieben und wir wollen von dir wissen, was denkst du zu der Sache? Findest du das, das sollten wir auf jeden Fall machen? Weiß nicht so genau. Und
antworten die dann per E-Mail oder macht ihr das über die Webseite?
In Zukunft über die Webseite, wenn die Technik steht, aber im Moment ist das noch per E-Mail und per Hand auszählen. Und
wie viel Rücklauf habt ihr da?
Dann haben wir, das ist ein Kriterium, nach dem wir auch schon entscheiden. Also
nee, ich meine, wie viel von diesen 1000 melden sich dann auch wirklich zurück?
Ja, das ist ja nee, es sind etwa 12 bis 20%. Die dann zurückschreiben. Und wenn da die Responsequote sehr gering ist, wissen wir, das Thema wird nur schwer laufen, weil es interessiert offensichtlich niemanden so stark. Und wir können daran schon abmessen, das ist ein Thema, das interessiert die Leute. Und dann kommt es natürlich auf die Qualifizierung an. Also wie viele Leute sagen, das solltet ihr auf jeden Fall machen. Ich wäre auch bereit, das durch Weiterleitung zu unterstützen. Wenn die Quote sehr hoch ist, dann können wir schon fast sicher sein, die Kampagne wird auch gut laufen. Und wenn zu viele Leute sagen, dass also schon eine Minderheit sagt, das ist auf jeden Fall ein großes Problem, das würde ich auf keinen Fall machen, dann führt das bei uns dazu, auch nochmal sehr genau zu prüfen, ob wir den Weg jetzt gehen können oder ob wir sagen, nee, dann eher nicht, weil wir natürlich darauf angewiesen sind, diesen dann großen Verteiler von Menschen, die sich für Politik begeistern, die über Campag aktiv werden wollen, dass wir den nicht spalten, sondern dass die Menschen zusammen agieren können.
Das heißt, ihr prüft sozusagen schon mal eure eigenen Thesen konkret in der eigenen Community und wisst dann auch schon mal so, das hat jetzt Widerhall oder nicht.
Ja, genau, das ist so der eine Punkt. Und was noch zusätzlich sehr wichtig ist, dass wir die Leute auffordern zu schreiben, warum sie denn glauben, warum sie denn zu ihrer Meinung kommen. Und das gibt uns nochmals an vielen Stellen Hinweise darauf, ob der Zuschnitt und die Begründung, die wir wählen in der Kampagne, wie die ankommen. Also dass wir quasi aus der Umfrage die Kampagnenplanung nochmal um ein Vielfaches verbessern können.
Und wenn das jetzt im Falle von der Gentechnik, habt ihr das auch gemacht? Oder war das schon so ein Dauerbrenner?
Das Campact entsteht ja im Gen. Also das heißt, am Anfang haben wir sowas überhaupt nicht gemacht und mittlerweile haben wir festgestellt, ja, wenn wir vorher fragen, sind wir sicherer, keine Enten zu landen mit den Kampagnen. Und von daher machen wir das jetzt vor jeder neuen Kampagne. Nicht unbedingt vor jeder neuen Aktion, aber auf jeden Fall, wenn wir sagen, wir greifen neues Thema auf, dann gibt es eine Umfrage.
Wie seid ihr jetzt bei der Gentechnik-Debatte dann konkret weiter marschiert, nachdem ihr sozusagen das Thema jetzt erstmal gesetzt hattet und es klar war, da wollt ihr jetzt nachtreten?
Ja, wir haben uns halt genau jetzt im Hinblick auf das Genweißverbot genau angeschaut, wo ist denn die schwächste Stelle im Kreis der Politik und haben festgestellt, okay, wir wissen, die CSU steht vor der Europawahl. Und wir haben dann gesagt, gut, vor der Landtagswahl war das damals, also vor der bayerischen Landtagswahl. Und wir haben dann gesagt, Herr Seehofer, Sie werden hier in Bayern Veranstaltungen haben, Wahlkampfveranstaltungen, und stellen Sie sich vor, wir sind bei jeder Veranstaltung vor Ort. Und hatten dann quasi bei jeder seiner Wahlkampfveranstaltungen im bayerischen Ländle eine Diskussionsarena aufgebaut und haben ihn aufgefordert, mit uns dort in den jeweiligen Orten über seine Gentechnikpolitik zu diskutieren.
Was meinst du mit Diskussionsarena?
Das heißt, einfach 3-4 Mikrofone, Infostelltafeln und wir hatten damals eine große Waage dabei quasi und Maiskolben, wo wir dann ihm gesagt haben, jetzt legen Sie sich mal fest, sortieren Sie diesen Maiskolben hier und dorthin. Und einfach als Aktionsbilder, und man muss Herrn Seehofer zugutehalten, er hat auf jeden Fall sich nie vor der Diskussion gedrückt. Also er ist dann bei jeder Veranstaltung, war auch da, hat diskutiert und hat sich dieser Diskussion gestellt, dieser öffentlichen Diskussion.
Jedes Mal wieder. Bei wie viel Veranstaltungen?
Bei, wie viel waren das? 5, 6 oder so? Und es war so, dass jede seiner Wahlkampfveranstaltungen, oder zumindest jede, die wir entdecken konnten in Bayern, war das Thema Gentechnik das dominierende Thema. Über das auch die Lokalpresse, wenn über diese Veranstaltung von ihm berichtet worden ist, wurde über das Thema Gentechnik berichtet. Und wir hatten kurz vor der Wahl gab es dann noch in der Süddeutschen ein ganzseitiges Interview mit ihm, was mit den Worten eingeleitet worden ist. Herr Seehofer, überall, wo Sie auftauchen, gibt es Gentechnik-Proteste. Und es gab ein ganzseitiges Interview, wo er zu seiner Gentechnikpolitik Stellung genommen hat. Und dadurch konnten wir ein Stück weit auch das Thema setzen. Und wir sind in diesem Fall eben die Bürger aus diesen Orten. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, wäre dort der Protest von außen nur eingeflogen gewesen, 2, 3 Leute, die ihn da malträtieren, funktioniert das nicht. Aber dadurch, dass dann Imker, Landwirte, ganz normale Bürger vor Ort da waren, die gesagt haben, hey, deine Politik, die hat für uns die und die Konsequenzen. Dadurch, glaube ich, entsteht dann und entstand dann auch ein entsprechender Druck.
Jetzt reden wir immer so von 125.000 Privatleuten. In gewisser Hinsicht, viele davon werden ja auch selber in NGOs aktiv sein. Du hast ja auch von NGO-Netzwerk gesprochen. Inwieweit arbeitet ihr denn innerhalb solcher Kampagnen auch konkret mit anderen NGOs zusammen?
Ja, sehr, sehr intensiv. Also bei der Gentechnik-Kampagne waren über 30 Organisationen Kooperationspartner von uns. Es waren die Umweltorganisationen natürlich, es waren Bauernorganisationen wie die ABL. Die Bioverbände waren sehr engagiert, weil die befürchten, dass wenn sich die Gentechnik verbreitet, ist Bioanbau in Deutschland eigentlich nicht mehr möglich. Und da ist es wichtig, dass wir dann einen Kreis von einigen wenigen Organisationen haben, die mit uns als Berater arbeiten. Also das heißt, also natürlich entsteht im Gehen und im Laufe der Kampagne auch eine starke Expertise bei uns, wie wir uns in dem Themenfeld bewegen. Aber wir sind auf die Zusammenarbeit mit den NGOs angewiesen, weil die quasi an ganz vielen Stellen das fundierte Fachwissen mit einbringen oder bei Diskussionsveranstaltungen dann eben auch als Diskussionspartner auftauchen und eben sehr fundiert das Thema begleiten können. Und wenn wir sagen, wir arbeiten zu einer ganz großen Bandbreite von Themen von Campact, also eben keine Single-Issue-Organisation, sondern von sozialer Gerechtigkeit bis zu Fragen von Bürgerrechten bis hin zu Umweltthemen, interessiert uns eigentlich alles, dann haben wir das Problem, dass wir jedes Mal in ein Thema reinkommen, wo wir eigentlich zu wenig Ahnung haben, aber wo wir durch die intensive Zusammenarbeit mit Partnern dann in der Lage sind, auch eine inhaltlich fundierte Kampagne zu organisieren und zu präsentieren.
Ja, ihr seid, ich meine, viele NGOs zeichnen sich ja vor allem dadurch aus, dass sie, ja, also Single Issue ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber sagen wir mal schon eine klare Einschlagsrichtung haben, womit sie sich eben beschäftigen, was weiß ich, Greenpeace, das weiß man, da sind halt Umweltthemen einfach das Ding so, das mag hier und da nochmal was anderes hineinreichen, aber im Wesentlichen bewegen die sich halt in diesem Terrain. So mit anderen NGOs ist es natürlich ähnlich, aber bei euch scheint es ja wirklich ein sehr bunter Strauß zu sein, ja, also seid auch gegen die Einführung von Softwarepatenten vorgegangen, Urheberrecht spielt eine Rolle, sind ja auch alles sehr abstrakte und auch sehr schwer für die Öffentlichkeit vermittelbare Themen. Wie ist denn das gelaufen?
Also das Thema Softwarepatente ist sehr abstrakt, aber es gibt eine es gibt halt einfach eine starke Gruppe von Menschen, die sich sehr genau mit diesen Sachen auskennen, und diese Gruppe ist vergleichsweise groß. Es betrifft ja alle. Also diese Frage betraf letztlich alle Programmierer, die im Bereich Software arbeiten, und dadurch wurde die Kampagne auch sehr stark. Also das sind die eigentlich die ganze Zeit im Netz sind und die Kampagne auch weitergeleitet haben, und dadurch war die Kampagne von den Teilnehmerzahlen zum einen ein Erfolg, und auf der anderen Seite hatte man zu der Zeit eben einen entsprechenden Druck aufbauen, so dass diese Entscheidung in Brüssel nicht gefallen ist. Campact steht für viele verschiedene Themen, uns interessieren Themen in einer enormen Bandbreite von sozialer Gerechtigkeit über Friedensthemen, über Fragen von Bürgerrechten bis hin zu Umweltthemen. Und darin unterscheiden wir uns ein Stück weit auch von den von Nichtregierungsorganisationen oder von unseren Kooperationspartnern. Insofern, dass wir eigentlich so ein Mittelding darstellen zwischen vielleicht einer Wochenzeitung, die eben auch alle Themen abdeckt, und Parteien, die quasi zu allen Themen arbeiten, und Nichtregierungsorganisationen, die fachlich zu einem Thema arbeiten. Unsere Vorstellung ist, dass viele Menschen einfach erheblich breiter sich engagieren und engagieren wollen als eben nur für ein Thema, dass jemand, der das Thema Umwelt interessiert, eben oft auch nicht egal ist, ob nun Fragen sozialer Gerechtigkeit ungelöst bleiben oder ob im Tierschutzbereich zum Beispiel Politiken vollzogen werden, die zwar Konzernen helfen, die aber nicht die von den Menschen nicht gewollt werden. Und deswegen haben wir gesagt, wir übernehmen aus den USA von Move On auch diesen Ansatz zu sagen, die Menschen interessieren sich für viele unterschiedliche Themen, und deswegen versuchen wir auch eben einen sehr inhaltlich sehr breiten Rahmen zu gestalten.
Das hast du ja schon gesagt, dass klar, aus Erfahrung wird man klug, nicht? Man merkt halt, bestimmte Themen ziehen nicht oder sind, sagen wir mal, in ihrer Komplexität so nicht vermittelbar oder nicht entscheidbar oder interessieren dann einfach auch nicht genug. Andererseits habt ihr auch Lehren daraus gezogen, wie man am besten jetzt so eine anonyme Masse, weil damit hat man es ja im großen Teil zu tun, man weiß ja eigentlich gar nicht, mit wem man so direkt redet, wie man die steuert und regelt. Was sind denn so die wesentlichen Erkenntnisse aus diesen 5 Jahren, die ihr jetzt schon mal gesammelt habt, und welche Konsequenzen hat das für zukünftige Kampagnen?
Also die Konsequenz ist, dass oder eine ganz wichtige Konsequenz ist, dass es auf die Menschen ankommt. Also dass wir sehen, es ist gut, einen Rahmen zu bieten, wo Menschen mit wenig Aufwand sich politisch engagieren können. Das ist ein Bedürfnis von ganz vielen Leuten. Es hat auch politische Effekte. Und das ist auch so der Campact 1.0 oder so. Also das, womit wir angefangen haben, wo wir sagen, gut, das ist erfolgreich. Mhm. Die zweite Erkenntnis war, Online-Campaigning ist schnell und ist gut, und es ist wichtig, das zu machen. Wir können Meinungen schnell in den politischen Prozess einspielen. Aber politischer Druck entsteht dann, wenn Menschen mit ihrem Gesicht auftreten und da sind. Das heißt, zu sagen, wir ergänzen die Online-Aktionen mit Aktionen vor Ort. Und das können wir, weil über den Newsletter so viele Menschen verbunden sind, die dann auch bereit sind, für eine Aktion eine halbe Stunde, eine Stunde, 2 Stunden dabei zu sein und eine Aktion mitzugestalten.
Das heißt, das Internet erfüllt seine Rolle als Medium hier ganz wunderbar, aber es ist kein Selbstzweck, sondern man muss nach draußen gehen.
Man muss nach draußen gehen und da für das nach draußen gehen und für das Organisieren dafür, dass Menschen dort zusammen handeln können, ist das Internet eine wunderbare Organisationsplattform. Und für uns heißt das jetzt für die Zukunft gedacht auch, dass wir mehr und mehr, also innerhalb des nächsten Jahres, mehr und mehr Funktionen bereitstellen möchten und werden, wie sich Menschen über die Plattform campact.de dann eben auch selbst organisieren können, selbst Aktionen planen können, sich Dinge überlegen und sie selbst realisieren oder Aktionsideen, die woanders mal gemacht worden sind, kopieren und bei sich anwenden und quasi darüber auch ein Netz, also nicht nur die Kommunikation vom Campact-Team zu den Leuten erfolgt über den Newsletter, sondern dass die Menschen miteinander in Kontakt treten und quasi ihre Kreativität spielen lassen. Und dass das funktioniert, sehen wir einfach an vielen Beispielen, so dass wir eben im Wahlkreis von Frau Aigner eine Verfolgungstour gemacht haben, gesagt haben, gut, immer wenn sie hier auftreten, dann sind wir dabei und wir machen das halt mit der Aktionsarena, das hatte ich vorgestellt. Und unser Gedanke war, Mensch, das müssen wir eigentlich auch im Bereich Gentechnik mit der Forschungsministerin machen, mit Frau Schawan. Haben wir gesagt, okay, das kriegen wir von den Kapazitäten her nicht geregelt. Und wir stellen jetzt fest, dass sich in Ulm und rund um Ulm Menschen zusammengefunden haben, die genau dieses Aktionskonzept dort realisieren, die Ministerin quasi selbst organisiert, dort konfrontieren, zur Rede stellen und dadurch eben auch dort einen enormen Druck entfalten können. Und ich glaube, die Impulse zu setzen und zu geben und gleichzeitig zu sehen, die werden verändert. Dadurch entsteht eine Begeisterung für politisches Handeln, für eine gestaltende Perspektive. Das ist das, wo ich mir wünsche, dass Campact hingeht. Also es ist zum Teil schon so, aber dass wir diesen Aspekt eben verstärken können.
Ich denke, daraus kann man auch dann für sich selbst eine gewisse Befriedigung auch ableiten, dass man an der Stelle dann auch Erfolg hat über die eigentlichen Themen, die man versucht zu besetzen, hinaus. Man ist das so dein, also du bist ja hauptamtlich tätig, oder?
Ja.
Im Campact.
Ja, genau.
So, ich meine, man lebt ja nicht nur vom Geld alleine, sondern das ist ja dann sozusagen auch eine Herzenssache, mit der du da drin steckst.
Ja, ich meine, es ist natürlich ein enormes Privileg, das machen zu können. Also seine Grundüberzeugung verfolgen zu können, das eben hauptamtlich auch zu machen und sich also quasi diese Arbeit auch mit finanziert zu bekommen, das ist faszinierend, aber das steht bei der Arbeit auch vom Umfang der Bezahlung und so weiter natürlich nie im Vordergrund, sondern letztlich lebe ich davon zu sagen, ja, es schafft auch Begeisterung und Menschen fangen an, selbst zu denken, selbst zu handeln, die Zukunft in die Hand zu nehmen. Und ich sehe auch nicht, wenn ich eben in die Zukunft sehe und ich frage mich, wie gehen wir denn mit der Frage Klimaveränderung, Politikveränderung und so weiter um, dann sehe ich eigentlich nur dann Hoffnung, wenn wirklich viele Menschen aufstehen und sagen, nee, nicht mit uns, wir wünschen uns eine andere Gesellschaft und andere Politik in dieser Gesellschaft.
Wie funktioniert denn die Organisation finanziell? Also woraus finanzieren sich die Aktivitäten von Campact? Plattformen bereitzustellen kostet ja auch ein bisschen Geld.
Es kostet auf jeden Fall Geld. Also ohne Geld lässt sich Mobilisierung und Kampagnenorganisation nicht betreiben. Wir machen das so, dass wir mittlerweile, jetzt nach der Anfangszeit, eben die Finanzen durch Kleinspenden, weitgehend durch Kleinspenden decken können. Das heißt, wir fragen die Aktionsteilnehmer, nachdem sie teilgenommen haben, danach könnt ihr nicht 10 Euro, 20 Euro dazugeben, dann kriegen wir das auch gut hin. Mhm. Das funktioniert sehr gut. Im Moment haben wir für die Kohlekampagne, die zurzeit läuft, eine größere Förderung der Europäischen Klimastiftung, ECF, European Climate Foundation, die da in einem größeren Rahmen Geld mit reingibt, aber speziell auf dieses Thema Kohlekraftwerkskampagne. Und wenn die Kampagne wegfällt, dann finanziert sich der Rest wieder über die Spenden. Also das ist die Hauptbasis. Den Anfang gemacht haben, der Anfang war natürlich nicht so über Kleinspenden realisierbar. Das haben Einzelspender ermöglicht, die gesagt haben, ich bin in der Lage, da 10, 20.000 Euro oder so dazuzugeben, und darüber sind dann eben die ersten anderthalb Jahre, zwei Jahre finanziert worden. Mhm. Aber das konnten wir immer mehr zurückfahren, sodass wir eben dadurch auch sozusagen die Unabhängigkeit von Campact immer weiter ausbauen. Mhm.
nochmal so ein bisschen in die Zukunft geblickt und nochmal so auch auf diese Lehren, die man so aus der bisherigen Arbeit ziehen kann. Wir haben jetzt nun viel darüber geredet, wie man mit den Leuten selber redet. Und es ist ja eine Eigenschaft von CampEgg, dass es sich sozusagen auch aus seiner eigenen Community heraus organisiert und überhaupt erst lebt. Weil darum geht es, diese Community zu bewegen. Und ein Teil der Wirkung, die jetzt diese Kampagnen erzielt haben, hat sie halt auch dadurch entfaltet, dass diese Leute eben auch konkret selber sichtbar werden. Andererseits hatten wir jetzt auch am Anfang natürlich auch die Wirkung, vor allem die Initialzündung der klassischen Medien und Presse, die angesprochen wurde, beleuchtet. Wie hat sich denn das, was sind denn eure Erkenntnisse, was sozusagen die Wichtigkeit und die Bedeutung der klassischen Medien, wie wir sie bis heute so im Wesentlichen haben, also welchen Beitrag die leistet, versus diesem neuen Medium Internet, was ja auch, wo man ja selber ein bisschen mehr zum Sender wird. Wie steht das im Verhältnis? Wie entwickelt sich das?
Es ist, glaube ich, eher ein paradoxes Verhältnis. Das heißt, am Anfang, wo wir sehr klein waren, war CampEgg selber keine großartige Nachricht in den Zeitungen. Wir konnten an vielen Stellen interessante Pressebilder zum Beispiel zu Kampagnen entwickeln, die dann auch aufgenommen worden sind. Aber die Resonanz war merklich geringer als jetzt zu einem Zeitpunkt, wo wir sehr, sehr groß sind oder groß geworden sind und auf einmal eben selbst auch interessant sind zur Berichterstattung. So dass jetzt die Medien viel stärker auf uns zukommen, wo wir aber eigentlich schon einen relativ großen Kanal zur eigenen Berichterstattung haben. Ich glaube,
ist das trotzdem noch hilfreich?
Es verändert sich insofern der Umgang von uns mit den Medien. In vorhergehenden Jahren waren die großen Medien vor allen Dingen dann wichtig, auch die Online-Medien, dann wichtig, wenn wir sagen wollen, wir brauchen jetzt Teilnehmer für eine Aktion. Wenn ein Bericht auf Spiegel Online stand, dann wussten wir, okay, es kommen Menschen über den Bericht auf die CampEgg-Seite. Das war enorm wichtig. Heute rückt dann stärker der Punkt in den Vordergrund, dass wir sagen, die Qualitätsmedien, zumindest die Qualitätsmedien, Süddeutsche, Frankfurter Rundschau, was auch immer, also Tagespresse, auch Radio, Fernsehen, das wird auch von den Politikern stark wahrgenommen und deswegen und es entsteht dann ein Stück weit sogar eine selektive Wahrnehmung, dass diese Sachen überbewertet werden gegenüber anderen Prozessen und an der Stelle verschiebt sich so ein Stück weit das Ziel der Medienansprache bei uns, also dass wir sagen, heute steht primär der politische Effekt auch im Vordergrund, wenn wir sagen, wir wollen Medienarbeit machen.
Na, das heißt, wenn man jetzt von neuen Kampagnen mal ausgeht, wird ja welche geben, wie spielt ihr, also inwiefern ist jetzt die konkrete Kampagnentätigkeit für die Medien? Ich meine, vorhin hast du gesagt, hatten eine Luftballons in der Hand, da haben wir schöne Bilder gemacht, das haben alle gedruckt. Das kennt man, wenn man eine effektive Kampagne machen will für die Medien, dann muss man den Medien halt auch was liefern, ja, also ganze Sätze sprechen und reproduzierbare Bilder mit Wirkung erzeugen. Hat das immer noch dieselbe Bedeutung? Nimmt das ab?
Es hat immer noch eine starke Bedeutung, weil für eine Kampagne diese, ich nenne sie mal nationale Berichterstattung der großen Leitmedien wichtig ist. Insofern werden wir weiterhin versuchen zu sagen, gut, zum Beispiel zum Thema Exportsubventionen sind wir gerade wieder bei einer Aktionsplanung und wollen sagen, zu dem Zeitpunkt soll dieses Bild in der Presse sein und verdeutlichen, dass das an der Stelle ein Problem da ist und das soll möglichst über die etablierten Medien transportiert werden. So, das werden wir weiter stark machen. Auf der anderen Seite spielt für die Wirksamkeit einer Kampagne aber genauso eine starke Rolle, was passiert in den Wahlkreisen. Also dass wir sagen, wir werden mit dem Thema Atomkraft in die Wahlkreise von Abgeordneten gehen, werden sie dort zu Diskussionen einladen und die Zielsetzung ist dort, mit den Lokalmedien in Kontakt zu treten. Und wenn man das in einem relevanten Maße macht, dann führt das bei richtig ausgewählten Orten eben auch zu einer politischen Veränderung. Und das heißt, wir schauen uns sehr genau an, was welche Funktion hat Berichterstattung an der Stelle. Und natürlich spielen die Leitmedien da eine zentrale Rolle, während die Frage der Mobilisierung zunehmend über die eigenen Informationskanäle geleistet werden kann.
Und spielt das Internet sozusagen als Kulturraum für euch auch eine Rolle? Also sind so die Blogosphäre zum Beispiel, spielt das mit rein? Findet ihr da Echo? Gibt es ein Echo? Und wenn ja, welche Rolle spielt das für euch?
Es spielt zunehmend eine Rolle, aber es ist auch von unserer Seite ein Lernprozess. Wir kommen aus einer anderen Generation und es sind Politikwissenschaftler, also keine Informatiker oder so. Und an der Stelle ist das ein Staunen und ein Lernen, was ist da möglich, wie passiert das, wie entstehen Prozesse im Internet, was sind Interaktionsformen. Und mein Eindruck ist, wir lernen, also ich glaube, wir sind für die NGOs relativ weit, aber wir lernen selber noch sehr, sehr langsam in dieser Hinsicht. Also dass dort gerade in der Blogosphäre Dinge entstehen und diskutiert werden, wo ich sagen würde, das sind extrem spannende Prozesse. Und wir müssen lernen, damit richtig und offen umzugehen. Aber das ist ich würde im Moment sagen, es ist für uns immer noch eine Herausforderung und nicht etwas, wo wir zu Hause sind oder so.
Sehe das jetzt so, du hast also bist nicht geprägt von dieser, was ist das? So eine These, die immer im Raum steht, es wären ja alle total politikmüde und es würde sich ja eigentlich keiner beschäftigen. Es ist letztlich nur eine Frage der Organisation und die Leute sind eigentlich interessiert oder stehen wir sozusagen vor einer Wiedererweckung des politischen Diskurses nun, dass wir neue Werkzeuge haben, miteinander zu kommunizieren, oder hat sich eigentlich gar nichts geändert?
Na, ich glaube, dass der Prozess zu diesem Schlagwort Politikverdrossenheit, dieser Trend ist, glaube ich, da. Also viele Menschen sagen, mit Politik will ich nichts zu tun haben, die hat auch mit mir nichts zu tun. Und diese Wahrnehmung wird verstärkt durch ein sich immer weiter abkapselndes politisches System, was quasi sich im Wesentlichen um sich selber dreht und vergessen hat, dass zur Demokratie auch zwischen den Wahlen Kommunikation gehört und Diskurs gehört und auch Streit gehört, Konflikt gehört. Und mein Eindruck ist aber, in dem Moment, wo man das schafft, also wo man Räume schafft, in denen gestritten wird und in denen diese Auseinandersetzung stattfindet, und wenn man Menschen die Möglichkeit gibt, mit wenig Aufwand, also nicht jede Woche 2 Stunden, 3 Stunden, 4 Stunden bis spät in die Nacht in Debattierclubs zu sitzen, sondern wenn sie mit wenig Möglichkeiten sagen oder mit wenig Zeitaufwand sagen können, da bringe ich mich ein, dass damit die Möglichkeit von Politik oder auch von Politik von Menschen wieder entsteht. Also dass wenn sie, dass wir stellen das immer wieder fest, dass Menschen, die erstmal die mal an einer Aktion teilgenommen haben, die dann vielleicht Post von ihrem Abgeordneten bekommen, feststellen, da ist eine Reaktion, den interessiert das tatsächlich, und dass dann auch eine Bereitschaft entsteht, mehr zu machen, also sich mehr zu engagieren, genauer hinzuschauen und um festzustellen, das ist kein schwarzes Loch, in das ich meine Meinung stecke, sondern das ist damit leiste ich wirklich einen Beitrag. Und ich glaube, auf diese Frage kommt es an, dass man politische Beteiligung auch im Bereich politischer Bildung oder so nicht als trockene Fingerübung begreift, die man zu machen hat und zu der der Bürger hier verpflichtet ist, sondern dass, wenn man sagt, wir wollen die Beteiligung von Menschen an der Gestaltung dieser Demokratie, dann muss diese Beteiligung auch ernst genommen werden und im Konflikt ernst genommen werden, zu sagen, ja, da wir wollen den Streit, wir wollen die Auseinandersetzung. Und dann habe ich das Gefühl, begeistert das auch. Also dann sind die Menschen bereit zu sagen, ich gebe auch mehr von meiner Kraft. Und diese Kraft ist eben begrenzt, weil sie steht in Konkurrenz mit Familie, mit Beruf und so weiter und so fort. Also es ist was die Leute bereit sind zu geben und das wertzuschätzen. Das ist in meinen Augen in der Vergangenheit viel zu wenig passiert.
Ja, darum geht es bei CampDeck. Vielen Dank, Günther, für die Ausführung. Und ich würde sagen, dann machen wir jetzt hier einen Punkt.
Herzlichen Dank dir.
Ja, und das war's. 13. Ausgabe von Die Gesellschafter. Ich bedanke mich fürs Zuhören, freue mich auch über Feedback, wie immer, in den Kommentaren. Und ja, wer weitere Informationen zu CampAct haben will und sich vielleicht selber bei den Aktionen beteiligen will, geht zu campact.de, alles ein Wort. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bis bald.